Bei Anruf
Wein.
Der Weinfreunde-Podcast.
Ich grüße euch, liebe Weinfreunde. Mein Name ist Tobias. Willkommen bei Anruf Wein. In dieser Folge geht es um eine Frage, die früher oder später jeden Weinfreund beschäftigt. Wie viel sollte ich ausgeben, um einen wirklich guten Wein ins Glas zu bekommen? Michael und ich sprechen darüber, wie sich Weinpreise zusammensetzen, was Qualität tatsächlich kostet und warum teuer nicht automatisch besser bedeutet. Wir werfen einen Blick auf Produktionskosten, Lagen, Handwerk und auf die psychologischen und emotionalen Faktoren, die den Preis beeinflussen. Es ist eine Folge zwischen Keller, Kalkulation und Kult. Kult ist der bei Anruf Wein Podcast für manche Hörerinnen und Hörer auch schon. Oder etwa nicht? Lasst es uns gerne auf den Podcast-Plattformen wissen und abonniert und bewertet bei Anruf Wein auch. Zudem schaut mal in die Shownotes nach unserer aktuellen Umfrage und besucht weinlakai.de für meine Weinausbildung. Michael ist da auch mit von der Partie. Also, bleibt mal dran, ich rufe den mal an.
Hallo Tobias, mein herzallerliebster Weinkumpan. Ja. Wie geht's dir?
Ja? Ja, bestens.
Ja, bestens, hört sich prima an. Auch hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wie geht's denn auch euch, ne? Will ich auch fragen. Wir sind ja jetzt gerade so mittendrin in der dunklen Jahreszeit. Also wenn ich jetzt aus dem Fenster schaue, Tobias, also in meiner kleinen Straße, so eine Privatstraße, da brauchst du jetzt schon eine Stirnlampe, um sicher nach oben zu kommen. Aber, ja. Aber lassen wir das mal. Wir wollen ja heute in eine ganz andere Angelegenheit Licht bringen, oder, Kollege Weinlakai?
Ja, ja, natürlich, natürlich. Und ich freue mich ja, dass du so gut drauf bist, lieber Michael. Ist ja, ist ja super. Ja, auch erstmal von mir ein herzliches Hallo an alle bei Anruf Weinhörerinnen und Hörer. Und ja, genau, du sagst es, ne? Die Tage werden spürbar kürzer. Als Hundebesitzer merkt man das sofort. Ja. Aber ich sag mal so, in diese Herbst- und ja, fast schon Anfang Winterstimmung, ja, die passt doch bestens zu einer Weinprobe, oder? Oder sogar vielleicht direkt zu einer ganztägigen Weinausbildung in einer schönen Atmosphäre, die so richtig cozy ist, ja? Also zum Beispiel, ja, zum Beispiel so, wie wir sie in der Weinlakai Akademie haben. Oder?
Ne? Also das muss man ja vielleicht mal Nachtigall, betonen. Ich höre dir trapsen.
Ja, das muss man ja vielleicht mal betonen. Aber genau, jetzt habe ich gerade, das muss man mal betäuben gesagt, glaube ich. Aber stopp, ja, weil sonst fange ich jetzt schon so an wie du und mache hier irgendwie Werbung am falschen Platz. Also, wir wollen heute nicht über Herbststimmung sprechen, auch nicht über meine Akademie, sondern wir haben ein wirklich interessantes Thema. Man muss allerdings dazu sagen, das ist eigentlich so ganz und gar nicht cozy, ne? Denn es geht um die eher unbequeme Frage, wie viel Geld wir ausgeben müssen, um wirklich guten Wein ins Glas zu bekommen.
Genau, also kurz und knapp, es geht um Cash, Baby. Ja, also genau gesagt, um den Preis, den wir für einen Wein zahlen und die Frage, wie sehr der Preis eines Weines auch seine Qualität ausdrückt, also ob es da eine Beziehung gibt. Wir haben ja schon eine Folge darüber gemacht, welche Eigenschaften Wein haben muss, um von hoher Qualität zu sein. Also nochmal bitte reinhören. Und damals haben wir auch schon klar gemacht, dass es nicht immer so ist, dass ein Wein, der mehr kostet, auch automatisch und tatsächlich besser ist. Ja, also ja. Heute aber geht es uns eher um die Frage, ist ein Wein für, ich sag mal, 500 Euro zehnmal so gut wie ein Wein für 50 Euro oder sogar 100 mal so gut wie ein 5-Euro-Wein?
Ja, das lässt sich aus meiner Sicht jetzt ganz schnell beantworten. Natürlich nicht. Ja. Ne? Also das muss man an der Stelle schon mal sagen. Sicherlich ist ein 50-Euro-Wein, ja, ich sag mal, deutlich mehr besser, ja, wenn man das so sagen kann, als ein 5-Euro-Wein.
Besserer.
Ja, aber ein besserer, genau. Aber ein 500-Euro-Wein ist halt sicherlich dann nicht mehr so viel besserer als ein 50-Euro-Wein. Ja. Ne? Aber naja, dazu kommen wir ja nachher noch ein bisschen ausführlicher. Ne? Ja, und ich sag mal, alle, die auch, sag ich mal, die beiden Folgen bei Anruf Wein über Weinmythen gehört haben, die wissen da jetzt auch schon ein bisschen mehr drüber. Da haben wir auch schon darüber gesprochen. Aber das ist ja auch jetzt nicht der zentrale Punkt, um den es heute geht. Denn ich finde es eigentlich viel spannender, wenn wir uns jetzt mal vor Augen führen, was konkret für Kosten anfallen, um einen Wein herzustellen. Und wie sich diese Kosten dann logischerweise später für uns beim Kaufen des Weins widerspiegeln. Weil da muss es ja irgendeinen Zusammenhang hoffentlich, ja, geben. Weil wir müssen einfach auch lernen, ja, ich sage jetzt mal so ganz nüchtern, Wein auch kaufmännisch richtig wertschätzen zu können. Ne? Das hört sich jetzt irgendwie so gar nicht genussvoll an. Aber es könnte halt eben helfen, Preise von Wein dann auch besser einzuschätzen und dadurch vielleicht auch eine andere Bereitschaft zu haben, gewisse Preise bezahlen zu wollen.
Ja, ja, ich verstehe. Also ich glaube zumindest zu verstehen, was du meinst. Denn das muss man jetzt an der Stelle vielleicht mal statistisch vorab schicken. Oh, endlich Zahlen. statistisch vorab schicken. Im Jahr 2023 wurden 37% aller Weine von Discountern verkauft. Na, das sind die mit Abstand größten Weinhändler, wenn man so sagen will. Ne?
Ja,
der Wahnsinn. Klassische Weinfachhandel, den wir jetzt immer so loben und lieben, der macht gerade mal 6% am Gesamtmarkt aus. Der Durchschnittspreis pro Liter ist zwar aufgrund des generellen Preisanstiegs, das kennen wir ja auch von anderen Dingen, erstmals auf über knapp 4 Euro gestiegen, aber das ist ja, wenn du das auf eine 0,75 Flasche runterrechnest, trotzdem noch ein bisschen mehr als 3 Euro, und ganz ehrlich, was erwartet man da? Also, was willst du da für einen Wein im Glas haben für dieses Geld? Und okay, das sind jetzt nicht die ganz aktuellen Zahlen, wobei 2023 ist schon was, Die habe ich jetzt nicht im Blick, das, was jetzt gerade angesagt ist, aber ich weiß oder ich fühle, es ist eklatant bestimmt nicht besser geworden. Und damit stellt sich jetzt nicht nur die Frage, wie gut so ein Wein ist, sondern auch, wo der Preis beginnt, ab dem es eben seriös wird. Also bei 5 Euro oder erst bei 10 Euro. Also wir müssen ja diese ganzen Preisfragen auch mal von der Seite des Erzeugers her denken. Also ich meine, aus dem Blickwinkel der Winzerin und ganzen Weinmacher. Und da gewinnt deine, wie hast du es eben genannt, kaufmännische Wertschätzung, von Wein eigentlich eine existenzielle Dimension. Das muss man mal deutlich sagen.
Ja, allerdings. Und deswegen lass uns jetzt mal was machen, das ich wirklich spannend finde. Lass uns aufdröseln, welche Werte und welche Arbeit in einem Wein stecken. Wir, alle ein bisschen sensibler für das Thema Preis werden. Und ich beginne jetzt mal ganz konservativ mit dem Weinberg selbst. Den muss man ja auch irgendwann mal kaufen oder pachten oder, wenn man eben Glück hat, auch erben. Und da geht es ja auch nicht um irgendeinen Ackerboden. Ist jetzt nicht abwertend gemeint in Richtung konventioneller Landwirtschaft. Aber bei Wein geht es schließlich um, wie heißt es so schön, Lage. Außergewöhnlich guter Wein, da können wir uns, glaube ich, absolut einigen, kommt nur aus außergewöhnlich guten Lagen. Also Beispiel Sonnenexposition, Mikroklima. Also sind da irgendwelche größeren Wasserflächen in der Gegend, die das Klima beeinflussen? Oder liegt der Weinberg auf einer gewissen Höhe? Aber denk auch an sowas wie Bodenbeschaffenheit. Ich nenne mal so ein ganz konkretes Beispiel, was all diese Eigenschaften sozusagen vereint. Schiefersteillage, direkt oberhalb der Mosel in Südausrichtung.
Okay.
Bam. Da versteht sicherlich jeder, dass sich das daraus resultierende Mehr an Qualität auch im Preis widerspiegeln muss. Und denk auch mal an unser Gespräch bei Dr. Heger am Kaiserstuhl. Da meinte Katharina Heger doch, dass besonders gute Lagen oft auch aufwendiger zu bearbeiten seien. Das ist halt einfach mehr Arbeit. Und die haben am Kaiserstuhl natürlich noch lange nicht so die Steillagen wie an der Mosel. Denk nur an unser Gespräch mit Ernie Losen. Der hat uns doch dann mal erzählt, irgendwie so, dass in der Ernte, wenn es dann auch so Hobby-Erntehelfer gibt, die aus der ganzen Welt dorthin kommen, um sich ein paar Euro dazu zu verdienen, dass die dann am Ende des Tages unten aus den Fangnetzen erstmal rausgesammelt werden müssen, weil das da so steil ist, dass die da alle irgendwie runterputzen.
Ja, es geht immer nur nach unten dann, okay, finde ich gut. Aber Lage hast du ja jetzt gesagt, Also ich finde zum Beispiel diese Klassifizierung des VDP, die ja ganz entscheidend mit dieser Kategorie Lage arbeitet, die vermittelt eigentlich ganz gut auch die Preisdynamik schon bei dem Thema. Was hatten wir? Bei Dr. Heger, da bist du mit knapp 20 Euro dabei, wenn es um eine erste Lage geht. Nur mal so pauschal, ja?
Ja.
Und beim Ehringer Vorderer Winkler Berg, Spätburgunder, großes Gewächs, oh mein Gott, wie das auf der Zunge jetzt klingt,
ja, ja.
Da landest du dann halt eben schon bei fast 60 Euro. Und das ist jetzt nur so ein Beispiel mal, ja, aber das Prinzip wird deutlich und lässt sich in ähnlicher Dynamik auch bei den Preisen anderer VDP-Weingüter erleben.
Ja, und darfst du ja nicht vergessen, das spielt ja mit rein, dass so eine erste oder dann sogar große Lage immer nur begrenzt groß ist. Eine große Lage heißt ja nicht so, weil die tatsächlich groß ist. Das leitet sich ja eher von dem französischen Grand Cru ab. Ne? Also das heißt, diese Lagen, die liefern ja auch immer nur begrenzt viele Weine. Ja, und denk dann noch zusätzlich an die Vorgaben für den maximalen Ertrag pro Hektar, die vom VDP vorgegeben sind. Ne? Die sind dann in der großen Lage wiederum strenger als in der ersten. Und das heißt mit anderen Worten eigentlich nichts anderes, als dass das Weingut freiwillig auf mehr Trauben verzichtet.
Ja,
ja, und damit natürlich auch auf mehr Wein verzichtet. Einfach, weil sie eine höhere Qualität der Trauben haben möchten und eben auch anhand der Statuten haben müssen. Und das alles eben, um dann auch einen möglichst guten Wein zu erzeugen. Dann gibt es ja noch sowas, das hat jetzt nicht unbedingt was mit dem VDP nur zu tun, sowas wie alte Reben, ne, steht ja manchmal auch auf dem Etikett. Das sind einfach Rebstöcke, die produzieren nur noch ganz wenige Trauben. Ne? Da brauchen wir also jetzt gar keine Ertragsreduzierung, ja, sondern da ist gar nicht mehr so viel dran an den alten Rebstöcken. Und diese Trauben, das weiß man, die sind besonders konzentriert und eben hochwertig, ne? Und das ist letztlich das ja, was ich mit diesem Begriff kaufmännische Wertschätzung meine.
Ja, ja.
Ne? Die Qualität und der damit einhergehende höhere Aufwand, der muss bezahlt werden. Ne? Es geht eben um den Verzicht auf Menge, der dann auch mit zusätzlichem Aufwand extra noch verbunden ist. Denk nur an so etwas wie die grüne Lese. Ne? Also das ist ja was im Weinberg schon recht früh im Jahr passiert. Da werden schon die ersten Trauben, die noch ganz grün sind, werden einfach abgeerntet. Also zumindest die, die, sage ich mal, ja, zu viel dann sind. So, dass wirklich die Pflanze sich auf die übrigen Trauben besonders konzentrieren kann und eben ja nicht zu viele Trauben mit Nährstoffen versorgen muss. Ne? Das ist einfach was ja wahrscheinlich Winzern, die viel Menge produzieren wollen, im Herzen wehtun würde, die einfach von der Pflanze zu nehmen.
Ja, das ist höherer Aufwand im Sinne von Qualität. Aber denk noch mal an die anderen Arbeiten, von Bodenpflege bis eine Blattwerk pflegen. Ja, also da gibt es eine ganze Menge.
Ja.
Und ich bin da einfach bei dir. Ja, also das muss eingepreist werden. Aber lass uns einmal noch bitte zurückkehren zu den Bodenpreisen in der Weinbranche. Ne? Ich habe da nämlich interessanterweise aus dem vergangenen Jahr mal eine Meldung rausgesucht, hatte ich mir sogar aufbewahrt, musste ich gar nicht raussuchen, die hatte ich noch. Einfach um mal so einen Stein ins Wasser der Bodenspekulation zu werfen. Also hol schon mal das Scheckbuch raus, Tobias.
Ja.
Im September 2024 hat LVMH, ja, das steht für Louis Vuitton Moët Hennessy, was ja eigentlich schon alles aussagt, 1,3 Hektar Rebfläche in Alox-Corton, also so einer Top-Lage in deinem heißgeliebten Burgund, für 15,5 Millionen Euro erworben. Ja, 15,5 Millionen Euro für 1,3 Hektar. Ja. Ich denke, das ist jetzt schon mal so eine Ansage, ne, wenn es um den Boden und den Grund geht, ne? Knapp 12 Millionen Euro pro Hektar, wenn man das mal nachrechnet. Und ja, das sind 130 Euro pro Quadratmeter. Da kannst du heute schon in der Großstadt Wohnungen für kaufen. Ja,
München, sage ich
ja.
Nur. Ne?
Und im selben Jahr, also wir reden immer noch über 2024, da lag der durchschnittliche Preis für einen Hektar Rebfläche an der Côte d'Or, also nochmals dein geliebtes Burgund, übrigens bei bescheidenen etwa 1 Million Euro.
Hui.
Ja, also solche Preise werden jetzt in der Pfalz, in Baden oder Rheinhessen sicherlich nicht aufgerufen. Das muss man auch anmerken.
Ja, das ist klar. Na, also mit dem Burgund haben wir uns dann natürlich auch wirklich das ich sag mal, Grand Cru XXL-Beispiel rausgesucht, ne? Was sowohl Verfügbarkeit und aber auch die Nachfrage und damit eben auch die Preise betrifft. Ich glaube, die Bodenpreise in der Champagne, ne, habe ich mal gehört, sind sogar noch höher. Mhm. Ne? Aber ja, wie gesagt, das ist nicht alles so super repräsentativ. Ne? Da ist das Beispiel schon fast ein bisschen polemisch, sorry. Mhm. Denn ja, nirgendwo sonst reden wir natürlich über so extreme Summen. Aber letztlich hilft uns das Beispiel, denn du willst sicherlich auf eines hinaus. Wie sieht es denn dann tatsächlich mit dem Preis-Genuss-Verhältnis bei einem, ich sage jetzt mal, Montrachet Grand Cru von Romani Conti aus, ne? Von dem eine Flasche, ich habe es mal recherchiert, 7.000 Euro aufwärts kostet. Also 7.000 ist wirklich die absolute Untergrenze. Ja, danke. Und da muss man vielleicht dazu sagen, das ist ein Weißwein. Ja, das ist noch nicht mal ein Rotwein. Nee, nee. Hört sich jetzt auch komisch an, aber Weißwein wird ja tatsächlich im Durchschnitt niedriger im Preis gehandelt. Und ja, ich sag mal so, wird jetzt schmerzhaft für die Flaschen zu Hause im Keller haben. Das Preis-Genuss-Verhältnis kann in diesem Fall nicht vernünftig sein. Und es kann auch nicht wirklich stimmen. Nee. Also selbst wenn ich jetzt sage, das ist der beste Wein oder der beste Weißwein der Welt, das ist trotzdem crazy.
Ja.
Weil das ist halt eben ein Kultwein. Das ist der totale Hype. Das ist Wahnsinn.
Ja.
Da kommt einfach zu wenig Menge auf zu viel Nachfrage von enorm betuchten Weinverrückten. Ne? So gut kann einfach kein Wein sein. Insbesondere, wenn du jetzt wieder mit deinem 10-Euro-Wein-Vergleich kommst. Besser als der ist er natürlich um ein Vielfaches.
Ja, ja, da war es ja auch schon fast im Einsteigersegment. Ne? Also danke, genau, dass du es uns weniger schmerzhaft machen wolltest. Aber ich sag jetzt mal, diese Rechnung, ne, mit meinem 10-Euro-Vergleich, die haben die Zuhörerinnen und Zuhörer ja lange schon selbst gemacht in dem Moment. Ne? Und natürlich ist dieser Burgunder nicht, was ist das, 1666 Mal so gut wie das große Gewächs Iringer Vorderer Winklerberg von Dr. Heger, um jetzt mal einen anderen Vergleich zu haben.
Nee.
Ne? Also das Beispiel Burgund und Romani Conti ist trotzdem hilfreich. Ja? Erklärt es doch, dass es am Ende bei den einschlägigen Weinlegenden mit deiner, wie war das, kaufmännischen Wertschätzung allein eben dann nicht getan ist. Ja? Da kommen eben auch irrationale Faktoren ins Spiel. Was hast du gesagt? Kult, Hype, Wahnsinn? Ne? Das ist es. Ne? Und abgesehen jetzt von der raren Verfügbarkeit und dann gibt es noch diese Kritikerpunkte und dann werden Jahrhundertjahrgänge ausgerufen. Also das befeuert ja noch das Ganze. Das ist ganz klar nicht meine Welt. Jetzt so ganz persönlich gesprochen, ne? Nicht meine Preisklasse vor allen Dingen. Ne? Leider, sage ich auch, ne? Da ich solche Weine natürlich schon gern probieren würde. Ne? Aber da sträube ich mich jetzt nicht. Ne? Aber irgendwie, wie sage ich das jetzt mal, irgendwie bremst mich da auch meine Mittelschichtsprägung. Weißt du, da so ein bisschen aus. Also so viel Geld nur für einen Wein ausgeben. Also diese 7.000 Euro jetzt aus dem Beispiel, ne, für den Montrachet Grand Cru. Ja, aber ich möchte auch nicht heucheln, ja. Wenn ich morgen 6 Richtige beim Lotto habe, dann fällt meine Antwort vielleicht nicht ganz so entschlossen aus. Ja,
ja, die 6 Richtigen, die klingen ja auch viel rationaler, ja, als der Romani Conti Preis. Vor allem, wenn man weiß, dass du überhaupt nicht Lotto spielst. Ja? Und Mittelschichtprägung, naja, weiß ich jetzt auch nicht. Du hast ja vorhin am Anfang davon gesprochen, du wohnst in einer Privatstraße. Das habe ich mir gemerkt. Also da bist du mit deiner Mittelschichtprägung bei mir schon raus. Nein, aber Spaß beiseite. Die Wirklichkeit sieht ja in mindestens 80% der weltweiten Weinregion anders aus. Die Preise fallen. Ja? Gleichzeitig steigen die Kosten für die Erzeugung. Ja, während die Nachfrage nach Wein weltweit sinkt. Das wissen wir jetzt ja auch schon seit einiger Zeit. Und das setzt natürlich, sage ich mal, die allermeisten Weingüter erheblich unter Druck. Ne? Also wir haben jetzt beispielsweise auch schon gelesen, für Deutschland kann man aktuell sagen, dass sich mit Fasswein, also ne, an den Großhandel verkaufte Weine von meist kleineren Produzenten, fast überhaupt kein Geld mehr verdienen lässt. Ne? Also da liegen die Offerten der Abnehmer oft unter den realen Entstehungskosten. Das macht Winzer dann arm, also die verkaufen dann aus Verzweiflung trotzdem, ja, weil sonst hätten sie ja gar nichts. Aber davon kann eben so ein Weinbauer einfach nicht mehr leben.
Nee. Und Fasswein, das ist eine gute Überleitung. Ne? Dieses Lagending haben wir ja jetzt auch wirklich totgeritten. Denn letztlich geht es ja darum, was die komplette Strecke vom Weinberg bis zur Flasche im Laden oder im Online-Shop dann wirklich kostet. Und klar, da ist der wesentliche Faktor natürlich Arbeit mal Zeit plus dieses Material, was man ja auch braucht, ne? Und darüber haben wir ja auch schon mal so eine Serie gemacht. Könnt ihr alle gerne mal reinhören. Die Jahreszeiten im Weinberg, wo wir dann mal aufgezeigt haben, was machen die Winzerinnen und Winzer dann eigentlich in der jeweiligen Jahreszeit, sowohl im Weinberg als auch im Keller. Da ist man schon mal ein bisschen schlauer und weiß, was das an Arbeit einfach bedeutet. Und da muss man sich eines vor Augen führen. Jeder Handgriff, der muss einfach bezahlt werden. Ja? Von Bodenbearbeitung bis Beschnitt des Blätterwerks, von deiner grünen Lese bis zur Handlese ganz am Ende. Ne? Und von diesen ganzen Kniffen im Keller nicht zu sprechen. Ja? Und eines ist aber klar, ohne all das entsteht kein richtig guter Wein.
Ja, absolut. Und dein Verweis auf unsere Jahreszeitenfolgen finde ich wirklich wichtig. Denn ich hatte früher auch immer so gedacht, naja, im Winter, da machen halt die ganzen Winzer Urlaub. Nee, da ist ja nichts zu tun.
Fahren nach Südafrika.
Ne, aber genau. Nee, aber ne, da ist halt im Keller auf jeden Fall auch viel zu tun. Insbesondere eben bei den Winzern, die wirklich in Richtung hoher Qualität peilen. Und wenn du dann mal dich mit der Ausrüstung einer Kellerei etwas näher beschäftigst, ne, dann ist ja auch klar, so eine Weinpresse, so ein Edelstahltank oder weißt du beispielsweise, was so ein Holzfass kostet? Also ja, das weißt du natürlich, weil das haben wir, glaube ich, schon gemeinsam von einem Winzer erzählt bekommen. Was war das irgendwie? Um die 1.000 Euro, ne? So ein 225-Liter-Fass. Also das ist nicht wirklich wenig, insbesondere wenn du siehst, wie viele Fässer die dann teilweise im Keller da rumstehen
haben. Und wie oft die benutzen.
Und ja, richtig, genau. Ne? Und ich glaube, wir haben so Weinpressen schon irgendwie gesehen, da haben die uns erzählt, allein die hat irgendwie mehrere hunderttausend Euro gekostet.
Also du hast auf jeden Fall recht mit deinem, ich sag jetzt mal, Weinequipment im großen Maßstab, ja, mit der Ausrüstung. Da reden wir insgesamt über Investitionen in mehrfacher Millionenhöhe, ja, basta, ja, samt allen Gerätschaften und dem Gebäude selbst, alles, was da fährt und bewegt wird und ich weiß nicht was. Aber ich bin mir jetzt auch nicht sicher, ob wir diese Zahlen dann nennen dürfen, die wir gehört haben, wenn wir Weingüter besucht haben. Ich kann es jetzt einfach nur mal so mittelschichtsmäßig wieder so zusammenfassen. Es dauert richtig, richtig lange, ja, bis du dieses Geld wieder verdient hast, bis es reinkommt und du davon dann auch langfristig gut leben kannst. Und ja, nochmal auf die Kniffe von eben, ne, da meinte ich eben so etwas wie eine besondere Vinifizierung. Also keine Ahnung, zum Beispiel sowas wie die gelesenen Trauben vor dem Vergären an der Luft einfach nochmal zu trocknen. Ja, wie beim Amarone.
Ja. Oder denkt man an das Risiko des Wetterverlaufs für einen Eiswein einzugehen, ne? Für den man, wenn es gut läuft, bei frostigen Temperaturen die Trauben per Hand lesen darf, mit absolut geringem Ertrag. Ne? Also das ist schon
ja, super. Oder überhaupt so einen Wein jahrelang im Holzfass oder auf der Flasche dann zu reifen. Und das ist ja alles Zeit, in der man mit diesem Jahrgang kein Geld verdient, ne? Also Stichwort gebundenes Kapital.
Ja, oder das Risiko eines spontanen Gärungsbeginns, ne? Also Stichwort Spontangärung, ne? Dieses Risiko auch einzugehen, dass das vielleicht nicht ganz durchgärt oder was auch immer da passieren kann, das lässt sich dann nicht wirklich steuern, ne? Und alles das eben nur aus Gründen der Qualität.
Ach, du, mit deinem Risiko, also ich verstehe das gar nicht.
Ne? Jetzt, ja, ist ja so.
Ja, ich nehme einfach nur mal ein Beispiel wie das getrennte Ausbauen und anschließende Vermählen verschiedener Weine und oder Rebsorten zu einer Cuvée.
Ja, ich glaube, die Zuhörerinnen und Zuhörer haben langsam verstanden, was wir meinen. Ne? Ich erlaube mir jetzt nur zu ergänzen, dass es auch reine Materialkosten natürlich beim Wein gibt, die jetzt nicht direkt was mit der Weinherstellung zu tun haben. Denk nur an die Flasche und den Verschluss. Ne? Gleich ob Korken oder Schraubverschluss, Kapsel oder Etikett, das geht alles in den Preis mit ein. Und da wird natürlich auch unterschiedlich Aufwand betrieben, das muss man halt eben auch sagen. Und da geht die Schere dann schon ja, relativ weit auseinander.
Ja, ich habe hier jetzt tatsächlich so eine Liste, wo Preise für Korken und Flaschen und Schraubverschluss stehen. Aber das lassen wir jetzt mal. Ich bremse jetzt mal diese Diskussion aus. Das wird mir zu betriebswirtschaftlich. Und um das Ganze mal anekdotisch abzukürzen, liefere ich dir anstattdessen ein Zitat von Robert Parker. Ja, also dem weithin bekannten Weinkritiker und Wine-Advocate. Und der sagt, keine Flasche Wein übersteigt Produktionskosten von $10. Na, ist das was?
Ja. Ja gut, also ne, das Zitat wird wahrscheinlich schon etwas älter sein. Der gute Mann ist ja bereits im Ruhestand, ne? Aber ja, so viel mehr wird es nicht sein. Also sicherlich nicht irgendwie das Doppelte oder sowas. Lass es mal $2, $3, $4, vielleicht auch $5 mehr sein. Aber ne, rein betriebswirtschaftlich sieht es dann mit Sicherheit auch so aus. Ne? Also der Mann kennt sich aus und hat in seinem Leben wahrscheinlich Tausende von Weinen getrunken, die man nicht unter $500 bekommt, eben dann nur $10 in der Erzeugung gekostet haben. Das muss ja für den fürchterlich frustrierend gewesen sein. Ne?
Armer Mann, ja.
Aber ja gut, ne? Da brauchst du dann noch nicht mal einen Lottogewinn, wenn du Robert Parker heißt. Das wär noch mal ein Ziel für dich.
Ja, eine gute Position hat der Mann, also ist schon super, aber ja, bei mir ist das eben so nicht und die 100-Punkte-Weine müssen jetzt alle mal warten. Nun redet jetzt Parker ja aber tatsächlich auch über die Produktionskosten, ne? Und nicht über die Preise im Handel, das ist ja nochmal eine ganz andere Nummer. Aber klar ist erneut, dass deine kaufmännische Wertschätzung ja nicht ausreicht, um dann Weinpreise zu erklären. Ja, das mag leider und immer drängender die Perspektive von kleinen Weinerzeugern sein, die eben mit diesen Preisen irgendwie richtig hadern. Aber für die internationalen Spitzenweine gelten ganz andere Regeln. Ja? Also da werden aus viel Qualität und geringer Verfügbarkeit, aus Kritikerpunkten und noch eine ordentliche Portion Marketing dazu, da werden dann einfach ganz andere Geschichten erzählt. Und denk jetzt nur an so Weine wie Sassicaia oder Mouton Rothschild oder Opus One. Also davon werden jeweils hunderttausende Flaschen pro Jahr produziert. Rar sind die jetzt so richtig gesehen eigentlich nicht, ne? Aber richtig gut sind die dann trotzdem, obwohl es so viele davon gibt.
Ja.
Aber das Entscheidende ist, sie werden halt eben extrem gehypt. Ja, also da kannst du in jede Facebook sonst was Gruppe reingucken, da werden sie einfach genannt und machen die Leute glücklich, die auf solche Namen dann eben stehen. Und ich sag jetzt mal, solange es diesen Hype gibt, solange gibt es auch leider einen Anteil an Etikettentrinkern unter uns, der zu groß ist und die eben dann nicht auf die Qualität gucken, sondern eben halt diesen Status des Namens irgendwie mitnehmen wollen und das trägt auch zu diesen Preisen bei.
Ja, absolut.
Das gehört dann quasi dazu.
Ja, das stimmt. Ja. Und ich sag mal, die gehen natürlich letztlich auch in Sachen Qualität auf Nummer sicher. Ne? Denn wie schon gerade gesagt, das Faszinierende ist ja, dass diese Weine trotz der hohen Stückzahlen wirklich noch eine ausgezeichnete Qualität haben. Aber ich sag mal, wenn man sich jetzt wirklich richtig reinfuchst und nicht nur irgendwie den klangvollen Namen auch, sage ich mal, im Freundes- und vielleicht auch im geschäftlichen Bereich präsentieren möchte, dann kann man natürlich schon auch so als Trüffelschwein nach kleineren Produzenten gucken, die dann zwar vielleicht auch teuer sind, aber wo die Qualität dann zumindest noch höher ist als bei diesen weitläufig bekannten großen Namen.
Ja,
ne?
Ja.
Aber wir müssen auch mal jetzt wieder auf unsere ursprüngliche Frage zurückkommen. Ne? Also wie viel Geld muss ich denn jetzt konkret für einen guten Wein hinblättern? Ich glaube, wir haben uns jetzt schon irgendwie darauf geeinigt, es sind nicht die 3 Euro aus dem Billigsegment im Discounter. Ne? Es sind aber auch nicht unbedingt die 7.000 Euro für den Romani Conti, zumindest nicht für jeden Tag.
Nicht für jeden Tag, uiuiui.
Es sind aber auch in der Entstehung, haben wir jetzt gelernt, maximal 10. Ne? Heute vielleicht, haben wir ja gesagt, irgendwie 12 bis $15 oder sowas, die zu Buche schlagen. Mhm. Ich finde, dadurch haben wir das jetzt irgendwie schon ziemlich gut eingegrenzt. Ne? Und du hast sogar eben noch so Preise genannt, ich glaube am Beispiel Dr. Heger für Weine aus erster und auch großer Lage.
Ja.
Und jetzt ja, versuchen wir das vielleicht einfach mal anhand von uns beiden auch konkret zu machen. Ne? Wie viel Euro legst du denn für einen Wein hin, ich sag mal, von dessen Güte du überzeugt bist, wenn man das so formulieren kann? Also jetzt mal hier, Butter bei die Fische.
Oh, schwierig zu beantworten, wahrscheinlich aber schwieriger, mich hier zu outen, glaube ich, ist das Schwierigere. Nein, also wenn man jetzt mal Michael, ne, so rein statistisch fast als Weinkonsumenten,
ja,
ne, der auf jeden Fall, ich kann gegen die Quote nicht an, aber ich tue, was ich kann für den Weinkonsum. Zurück zum Thema.
Vorbildlich.
Also, ich sag mal, der aktuell günstigste Wein, den ich konsumiere, aktuell ist ein spanischer Verdejo für 5,99 €.
Ja? Ja, okay.
So, das ist jetzt keine große Nummer, der Wein, aber sauber gemacht und für mich so als alltäglicher Schlabberwein perfekt ausreichend. Ja, also für dieses Geld, ne? Preis-Genuss-Relation, das stimmt dann wieder.
Mhm.
Klar, jetzt kannst du sagen, das ist so ein Industriewein. Ne? Ja, ist er, aber wie gesagt, sauber gemacht. Und wenn ich jetzt mal in der Kategorie 15 plus x Euro lande, dann fühle ich mich persönlich bereits im Premium-Segment eigentlich angekommen. Also
Okay. Bin
da von dem Parker jetzt gar nicht so weit weg, aber dann denke ich schon, okay, da muss jetzt schon richtig Qualität geliefert werden. Und ja, Weine über 30 Euro stimmt. Weine über 30 Euro, die sind bei mir klar die Ausnahme. Gibt es regelmäßig, aber eben nicht oft. Also ich sag nur Mittelschichtsprägung.
Ja. Ja, 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 also ich sag mal so, Mittelschichtsprägung hin oder her. Ich darf ja jetzt hier auch nicht zu sehr den Weinsnob raushängen lassen. Das Einstiegslevel sieht bei mir ähnlich aus, ne? Vielleicht ein bisschen höher. Also bei mir, ich touchiere, sage ich mal, die 10-Euro-Grenze dann doch häufiger und gehe dann da auch durchaus mal drüber. Also selbst bei Wein sozusagen für jeden Tag, also anders als der Montrachet. Aber ne, dein Verdejo, den kenne ich auch. Ne? Und sowas trinke ich gelegentlich natürlich ebenfalls. Vor allem, ich war ja mal im Rueda und da waren wir bei so einer Großkellerei, ne, mit so Edelstahltanks, die irgendwie höher sind als der Kölner Dom. Ja. Das sind alles sauber gemachte Weine. Und der erzählte uns beispielsweise, die bekommen es hin, eine Flasche Wein mit Etikett, mit Glas, mit allem, mit everything für 1 € an die Großhändler zu verkaufen.
Ne? So, und ich zahle 5,99 €.
Ja, klar. Ne? Das ist aber auch nochmal ein wichtiger Punkt, weil nicht nur der Weinerzeuger verdient ja in der Regel Geld, es sei denn, er macht irgendwie nur Abhofverkauf oder sowas. Aber es geht natürlich auch um Margen. Und was denkst du, warum jetzt Mouton Rothschild irgendwie so begehrt ist? Ja? Nicht nur nämlich bei den Weinfans, sondern eben auch bei den ganzen Zwischenhändlern. Und das ist ja auch gerade in Frankreich, in Bordeaux, sehr klar geregelt. Freuen sich alle Beteiligten und das Weingut, ich weiß es nicht genau, aber wahrscheinlich verdienen die in dieser ganzen Kette noch nicht mal das meiste Geld. Aber gut, nochmal zurück zu meinem eigenen Konsumverhalten. Ne? Wie gesagt, ich liege da häufig so um die 10 € mal drunter, mal ein bisschen drüber und dann gibt es natürlich schon auch Ausfransung nach oben, die ich mir dann ab und zu mal gönne. Aber das ist genau so, wie du sagst. Das sind eher Ausnahmen, zwar irgendwie regelmäßig, aber dann doch eben nicht irgendwie jeden Tag, um Gottes Willen. Und dann muss ich vielleicht noch dazu sagen, ich habe früher auch mal so ein bisschen strategischer Wein auch eingekauft, ne, in etwas größerem Stil, weil ich mich dann irgendwie schlau gemacht habe, welche Bordeaux-Weine beispielsweise sind jetzt irgendwie hoch bewertet worden. Und da war das sowohl Bordeaux, aber auch Châteauneuf, was ich gekauft habe, insbesondere so aus den Jahrgängen 2004, 2005, ist also schon ein bisschen her. Teilweise auch Flaschen, ne, wo irgendwie man bei 100 € oder sowas landete. Die sind aber dann
keine
wirklich...
Keine Mittelschichtsprägung.
Nee, aber wie gesagt, das war dann sozusagen auch direkt irgendwie so investorisch gedacht und auch in Hinblick auf Weiterverkauf. Und die Rechnung ist auch wirklich aufgegangen. Ne? Also gerade so Bordeaux 2005 weiß ich, dass dann in Folge einige Weine, die ich gekauft hatte, auch deutlich höher nochmal bewertet wurden. Die werden ja dann so als Fassproben erstmal in so einer Punkte-Range bewertet. Und irgendwann steht dann irgendwie die finale Punktzahl fest. Und ja, da hat es bei manchen dann irgendwie die perfekten 100 Punkte gegeben. Ob jetzt von Suckling oder von Parker, weiß ich gar nicht mehr genau. Und ja klar, dann explodieren auch die Preise. Dann ist halt eben auch irgendwann geringe Verfügbarkeit das Thema. Und so habe ich eben versucht, mir die Flaschen, die ich eigentlich selber dann behalten und trinken wollte, zu finanzieren. Also ich bin im Grunde genommen mit null rausgegangen aus der Nummer, aber halt eben mit einem Plus in meinem Weinkeller. Und davon partizipiere ich heute immer noch. Und du manchmal ja auch, muss man ja auch mal dazu
sagen. Genau, wollte ich gerade sagen. Ein öffentliches Dankeschön an dieser Stelle. Ich bin ja manchmal dann auch dabei und die Idee ist ja toll. Aber ist auch eine tolle Geschichte. Ich möchte dich da auch nicht bremsen, aber uns ein wenig fehlt uns jetzt. Ja, wir reden ja darüber, was ist ein guter Wein wert? Wie viel Euro lege ich hin? Was ist ein Premium-Wein? Und du hast uns jetzt halt eine schöne Geschichte erzählt, aber so richtig hast du den Podcast-Zuhörerinnen und Zuhörern noch nicht verraten, was das denn jetzt nun ist. Also wir brauchen ja zumindest, wie in der Politik, mal so eine Kompromissfolge. Pass auf, ich sag jetzt mal, oder das wäre jetzt mein Vorschlag, du kannst das jetzt gerne beurteilen, ab 10 Euro, spätestens ab 15 Euro im Handel pro Flasche reden wir über Premium-Klasse.
Ja, finde ich nicht schlecht. Aber ich muss mich tatsächlich an dein Beispiel von vorhin erinnern, mit Dr. Heger und der ersten Lage. Weil das ist für mich eigentlich, sage ich mal, der Einstieg in die Premium-Klasse. Also wirklich VDP erste Lage, Dr. Heger knapp unter 20 Euro. Ich weiß jetzt hier beispielsweise Julius Spital hat einen Silvaner erste Lage, der liegt glaube ich auch bei 18 Euro. Das sind sozusagen so die preisgünstigen Beispiele von Weinen aus VDP erste Lage. Und das finde ich eigentlich sehr sympathisch, wenn man jetzt darüber nachdenkt, wo ein Premium-Segment losgeht. Und vor allem auch, sage ich mal, warum sozusagen dieser Preis dann auch gerechtfertigt ist. Über all diese Faktoren haben wir ja gerade schon gesprochen. Und da macht das für mich irgendwie so insgesamt Sinn, weil ich das dann auch so irgendwie handfest habe. Aber natürlich, wir haben Durchschnittspreise und so weiter insgesamt ja jetzt auch schon erwähnt. Diese Weine sind natürlich in der deutschen Wein-Community eher die Ausnahme. Das sind dann vielleicht eben genau diese Beispiele, von denen wir gerade sprachen, dass wir das schon regelmäßig uns durchaus mal ins Glas schütten, aber halt eben auch nicht jeden Tag, sondern dass man halt eben auch so eine Wertschätzung einfach behält, dass das was Besonderes sein muss.
Ja. Und im Prinzip, wenn du die reine Statistik nimmst, bin ich ja mit meinem Verdejo schon quasi Premium im Nicht-Premium-Bereich.
Ja, ja red du so dir das nur schön. Ja.
Ja, nee, aber ich meine, erinner dich mal, wir haben auch durchaus ganz andere Erfahrungen gemacht. Als wir unterwegs waren, haben wir Weine entdeckt. Ich erinnere mich da an einen wunderbaren Godello. Ich erinnere mich da an einen wunderbaren Mencia. Und auch an der südlichen Côte d'Iron haben wir Weine gefunden, die für ihr Geld, Cuvée Mireille, sage ich jetzt nur als Stichwort, die waren Bombe. Da hast du das nicht bekommen. Und das waren alles Weine, die richtig gut waren und die dann hier, weiß ich nicht, unter 8 Euro gekostet haben.
Ja, absolut. Ja, also das ist ja eigentlich das Grundprinzip des Weinlakai-Blogs früher gewesen, als ich noch regelmäßig Weinempfehlungen ausgesprochen habe. Darum ging es ja immer. Irgendwie zu sagen, was ist das Beste, im Englischen heißt das ja QPR, ja, Quality Price Ratio. Das war ja mein Mantra über Jahre und das ist auch immer noch das, was einem einfach ein gutes Gefühl gibt, verhindert, dass man dann doch irgendwie so den sogenannten Kaufkater bekommt, und sich dann denkt, oh Gott, warum habe ich mir davon direkt 12 Flaschen geholt? Und ja, ich glaube, da sollte man oder da lohnt es sich auf jeden Fall wirklich ein bisschen sensibel zu sein und das im Blick zu behalten.
Ja, aber andererseits müssen auch wir uns so ein bisschen hinterfragen. Weißt du, also wir sind denn Michael und Tobias, um den Leuten zu sagen, da fängt Premium an und da hört Premium auf und ne?
Ja.
Also, und wie viel Geld wollt ihr investieren? Habt das Gefühl, ihr habt einen richtig guten Wein gekauft. Ich habe eine Idee. Vielleicht fragen wir jetzt einfach mal unsere liebe Kollegin Theresa aus der Social Media Abteilung von Weinfreunde, ob wir dazu nicht mal eine Umfrage machen können. Also, weil mich würde das wirklich jetzt interessieren, ne? Also, ich sag mal, die Frage lautet, jetzt nur mal ins Blaue gesprochen, ne? Wie viel Euro zahlst du für einen guten Wein? Normalerweise.
Ne? Ja.
Ausnahmen gibt es ja, hast du gerade gesagt, kenne ich auch von mir, aber wirklich, die Kernfrage ist, normalerweise, wie viel Geld gibst du aus und hast das Gefühl, du hast einen richtig guten Wein gekauft?
Ja, sehr gute Idee, ne? Da reden wir mal mit ihr. Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, haltet den Social-Media-Kanal von weinfreunde.de im Blick, damit ihr mitbekommt, falls da was kommt. Aber ganz ehrlich gesagt, die Umfrage, ja, die wir momentan in den Shownotes haben, da gerne auch mal draufklicken, ich glaube, da wird es tatsächlich auch schon abgefragt, ne, wo da irgendwie so die Schmerzgrenze ist oder in welchem Bereich die Leute einkaufen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Also ich glaube, da müssen jetzt alle Hörerinnen und Hörer einfach mal reinklicken nach der Folge in diese Umfrage, um zu schauen, ob das wirklich abgefragt wird. Und wenn das so ist, natürlich bitte sowieso unbedingt mitmachen. So, ja, ich glaube, jetzt haben wir schon einiges zusammengetragen, aber wie das ja so unsere Art ist, tragen wir jetzt am Schluss der Folge nochmal alles zusammen, oder? Michael, was ist dein erster Merkpunkt?
Okay, ich fange mal an mit, die reinen Produktionskosten sagen nicht alles aus. Es gibt noch andere Faktoren, die beim Preis mitunter eine gewichtige Rolle spielen.
Zum Beispiel eine Lage. Und ihre limitierte Verfügbarkeit, aber auch besonders aufwendige Handgriffe bei Vinifizierung und Ausbau des Weins.
Doch es gibt auch eine irrationale Dynamik beim Preis. Hochklassige Weine aus kleinen Spitzenlagen von renommierten Weingütern und mit vielen Kritikerpunkten, da geht was.
Nichts geht dagegen bei Weinen zu Schleuderpreisen. Da hat man nichts Gutes zu erwarten und da gilt Finger weg.
Wie viel Geld wir für einen Wein zahlen, hängt auch vom Anlass ab. Geburtstag ist was anderes als Wein zum Armbrot.
Aber vergesst nie, wie viel Arbeit, Handwerk und Wissen, wie viel Zeit und Geld notwendig sind, um einen guten Wein zu machen.
Trinkt einfach mehr guten Wein, sage ich mal an dieser Stelle. Und wir müssen uns um die Zukunft unserer Winzerinnen und Winzer und unserer Weine keine Sorgen machen. Das wäre jetzt mal mein pragmatischer Vorschlag.
Sehr, sehr schön gesagt. Und ganz ehrlich, Michael, uns beide muss man ja eigentlich auch nicht mehr überzeugen. Ne? Und euch, werte Zuhörerinnen und Zuhörer, naja, also ich glaube, wir verlieren uns gerade ein wenig als Volkstribunen des Weinkonsums. Ne? Daher jetzt ganz nüchtern und mit viel Freude
sehen Tobias und ich der nächsten Folge des Podcasts entgegen, wenn es wieder heißt...
Bei Anruf
Wein.